Sommerzeit ist Urlaubszeit und deswegen gibt's heute von uns ein paar Reisewarnungen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Co-Moderator Frank Storner wieder mit dabei. Ja, Frank, Urlaubszeit. Wir haben uns überlegt, wir wollen doch mal den ein oder anderen Reisetipp, wenn nicht sogar die ein oder andere Reisewarnung geben. Und ganz aktuell war ja ein Beispiel in Venedig. Da gab es eine saftige Geldstrafe.
Ja, witzig. Da haben zwei Berliner Backpacker, ein Pärchen, mit Rucksack unterwegs in Europa, wollten sich Venedig anschauen. Und Venedig ist wirklich schwierig. Es ist sehr teuer. Du findest dort auch keine Grünanlage oder sowas. Und die wollten eine kleine Kaffeepause machen. Und haben sich auf der Rialto-Brücke, das ist halt einer der historischen Orte dort, haben sie halt ein kleines Deckchen ausgelegt, haben sie hingesetzt, haben ihren Campingkocher rausgeholt und wollten Kaffee brühen. Ja. Und das ist in Venedig aber streng verboten und natürlich generell fragwürdig, ob man das machen sollte, an so einem historischen Ort ein Campingzeug auspacken. Aber da kam dann tatsächlich die venezianische Polizei, hat denen eine Strafe verpasst, knapp 1000 Euro hat der Kaffee gekostet und einen Platzverweis. Sie wurden gleich aus Venedig verbannt. Und das finde ich eine wirklich kuriose Warnung. Zum einen natürlich, klar, im Ausland solltest du dich schon immer anpassen. Venedig ist halt nicht Berlin. Aber ich finde das so lustig im Kontrast. Die kommen halt aus Berlin, die sind halt anders sozialisiert. Die dachten sich da wahrscheinlich gar nichts Böses. Ist ganz normal, dass du da mal deinen Kaffee auspackst.
Ja. Ja, und gerade Venedig ist ja jetzt wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie Massentourismus wirklich auch Kultur zerstört. Geradezu schon ikonische Bilder gab es da in den letzten Wochen zu sehen von diesem Kreuzfahrtschiff, was ja da auch einen erheblichen Schaden angerichtet hat. Und ich glaube, die sind da bei der Hafeneinfahrt, haben die ein Touristenboot gerammt. Es war aus der Subjektive derjenigen, die dann geflüchtet sind, wirklich ein Monstrum, ja, was da irgendwie in den Hafen eingefahren ist. Ja, also
ein symbolischer Vorgang, ja? Weil das ist schon klar, für eine Stadt wie Venedig ist der Tourismus Segen und Fluch zugleich. Die Stadt lebt davon, ja, dass dort Millionen von Leuten hinkommen. Ist wahrscheinlich wirklich weltweit einer der meistbesuchtesten Orte. Also auch dieses Ideal, das romantische Venedig, die ganzen Hochzeitsreisen, die da hingehen, das ist unglaublich. Und die Stadt ist halt sehr beengt, das ist eine Lagunenstadt, da gibt es nicht viel Platz. Klar nervt es die Stadt, ja? Und die ist da auch überlastet von den Touristenmassen. Und insbesondere diese Kreuzfahrtschiffe sind ein ständiger Dorn im Auge, der Dreck, den die machen, der Lärm und eben dann auch, hey, da kommt dieses Ding und platzt da, jetzt kommt der Jumbo. Ja.
Massentourismus ist ja nicht nur aufgrund der Masse, sondern es scheint ja auch so zu sein, dass immer mehr Menschen sozusagen den Respekt vor fremdem Kulturgut verlieren. Es gibt, was ja, sage ich mal, noch relativ harmlos ist, wenn Leute sich irgendwo nackt auf einem Berggipfel oder auch auf der Pyramide fotografieren lassen. Das ist nach unseren westlichen Maßstäben, ja, wir schmunzeln darüber, aber in manchen Ländern kann das auch richtig böse ausgehen.
Ja, das sind eben unsere Maßstäbe, aber andere Länder, andere Kulturen haben andere. Und ein richtig krasses Beispiel, Reisewarnung, oder was ihr auch nicht machen solltet, ja, zeigt das nächste Beispiel. Das war letztes Jahr oder vor 2-3 Jahren, da haben ein paar junge Leute, auch Backpacker, waren in Neuguinea unterwegs. Das ist in Südostasien, großer Inselstaat, wirklich halb wild. Und da sind Leute, die sind auf einen Berg gestiegen, der für die Menschen vor Ort ein heiliger Berg ist. Und die haben dann oben auf dem Berg, und ich weiß gar nicht, woher diese Mode kommt. Letztens habe ich auch gesehen, dass bei hier in Tschernobyl Leute auch sowas gemacht haben. Die ziehen sich da nackt aus, machen Selfies. Und auf dem Berg waren dann vielleicht auch so ein paar tatsächlich laszive Posen auch mit dabei. Und die Leute fotografieren sich nackt auf diesem heiligen Berg und posten das dann im selben Moment noch auf Facebook oder sonst wo im Netz. Ja, was da in Neuguinea passiert ist, da gab es dann ein Erdbeben am nächsten Tag. Und da sind auch Leute zu Schaden gekommen. Und jetzt nach neuguineischem Recht wurden die dann angeklagt. Sie hätten durch ihr Verhalten den Berggeist verärgert. Und deswegen wurden die dann verfolgt von der Polizei. Und das ist auch justiziabel. Die werden da vor Gericht gekommen wegen Verärgerung des Berggeists, woraufhin deren Erdbeben ausgelöst hat, wo Leute gestorben sind. Hey, hot damn, wenn du mit so einer Anklage vor Gericht stehst, dann guck mal nach einem guten Anwalt, der dich da wieder rauspeitscht hier.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Auf einem völlig anderen Kontinent, ja, herrschen ganz andere Probleme. Wir schauen mal nach Venezuela und bevor wir was dazu sagen, schauen wir mal in die aktuelle Folge von Studio Talk rein. Julia Zavasi im Gespräch mit André Junco und Raina Zimmering zum Thema Venezuela.
Maduro ist vor gut einem Jahr gewählt worden. Im Mai letzten Jahres gab es Präsidentschaftswahlen. Mhm. Es gibt seit vielen, vielen Jahren in Venezuela eine sehr polarisierte Situation. Eigentlich seit dem Amtsantritt von Chavez, Hugo Chavez, 1998. Und es gab seitdem über 20 Wahlen und Abstimmungen. Also fast jedes Jahr eine Wahl und eine Abstimmung. Es ist also ein Land, das sehr viel Demokratie gelebt hat. Mhm. Aber es gibt einen großen Streit zwischen der Regierung und der Opposition, zwischen den Menschen, vor allen Dingen aus den ärmeren Schichten in den Barrios, die eher die Regierung unterstützen, die jetzige Regierung, die den Chavismus unterstützen. Und eher der Mittelschicht, Oberschicht, die sozusagen die Opposition unterstützt. Und Wahlen wurden oft nicht anerkannt. Präsidentschaftswahlen letztes Jahr im Mai. Im Vorfeld gab es lange Verhandlungen, geleitet von spanischen Ministerpräsident Zapatero, über die Bedingungen dieser Wahl. Man muss sich ja letztlich immer auf den Gesamtrahmen einigen. Mhm. Zeitpunkt und so weiter. Und die Opposition hatte das aber im letzten Augenblick dann verlassen, obwohl alles vereinbart war. Und dann hat sozusagen Maduro kandidiert, auch einige andere kandidiert, aber ein Teil der Opposition eben nicht mehr kandidiert. Und die internationale, sogenannte selbsterklärte internationale Gemeinschaft, also ich meine damit die westlichen Staaten, die NATO, die EU, die USA, haben die Wahlen nicht anerkannt. So, und jetzt im Januar ist Maduro überhaupt erst inauguriert worden, also als Präsident ins Amt getreten nach dieser Wahl, in seine zweite Amtszeit. Und Guaido hat sich dann Ende Januar selbst zum Präsidenten ausgerufen, Vertreter der Opposition, Vertreter einer kleinen Partei, Voluntad Popular, 8% bei den letzten Wahlen. Wurde unmittelbar von Trump, von den USA, von den engeren Verbündeten der USA und dann auch von der Bundesregierung und den meisten europäischen Staaten anerkannt. Mhm. Also jemand, der nicht gewählt wurde und der auch über keine reale Macht verfügt, wird als Präsident anerkannt. Mhm. Und das war für mich der Punkt Ende Januar, dass ich gesagt habe, was geht denn hier ab?
Ja.
Haben wir jetzt hier den nächsten Regime-Change-Krieg?
Ja.
Wir haben ja in den letzten Jahren einiges erlebt. Irak, Libyen, Syrien, Ukraine und so weiter. Und das sah so aus. Deswegen habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Ich bin kein Experte, nicht wie du. Ich bin kein Lateinamerika-Experte.
Also ich denke mal, dass diese Polarisierung und diese Krise schon länger dauert. Eigentlich vom ersten Tag an, wo Chavez an die Macht gekommen ist, weil die Gesellschaft polarisiert ist. Also Venezuela ist halt ein Land, was sehr abhängig von den USA war und ein Land, was auch vom Erdöl, von der Erdölproduktion total abhängig war. Früher, bevor das Erdöl entdeckt worden ist, hat es eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Also es hatte keine sehr großen Rohstoff, hat zwar Gold, das wurde auch erst später entdeckt. Aber dann mit dem Erdöl, da entstand eben so etwas, eine Erdöllobby und eine Abhängigkeit vom Erdöl. Und es gibt immer solche Zyklen in Venezuela, wo es mal aufwärts ging und wieder abwärts. Und das ist immer abhängig von dem Erdölpreis. Das war auch früher schon so. Aber in dieser Zeit, bevor Chavez an die Macht kam, gab es eine riesige Krise, weil auch der Erdölpreis wieder gesunken ist und das zusammengefallen ist mit dem Neoliberalismus, eine neoliberale Politik betrieben worden ist und eine extreme Armut gegeben hat und einen extremen Reichtum. Aber es hat auch eine gewisse Mittelschicht gegeben. Und die Mittelschicht, die war, bevor diese Krise kam, unheimlich verwöhnt. Also die hat so ihre Wochenenden in Miami verbracht. Das war so üblich. Sie haben auf die eigene Entwicklung im Land kaum Wert gelegt, sondern immer nur auf die USA geschielt. Das ist also ganz typisch für Venezuela. Und bis heute in den Mittelschichten und in der Oberschicht also für die Oberschicht, sehr charakteristisch, dass sie ganz stark an den USA orientiert sind. Mhm. Also das kommt eben auch aus der Zeit, wo sie immer nach Miami gefahren sind. Als dann plötzlich der Erdölpreis gesunken ist und ist alles zusammengebrochen. Die Mittelschicht ist geschrumpft, die konnten also nicht mehr nach Miami, die hatten nichts Eigenes. In der Landwirtschaft war, also die Landwirtschaft war völlig unterentwickelt, anders als in anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich war nämlich kurz bevor Chavez an die Macht gekommen ist in Venezuela und ich habe das erlebt. Darüber wird kaum berichtet heutzutage. Was war eigentlich vor Chavez? Wieso ist Chavez so geliebt worden von der Bevölkerung? Nicht nur von den unteren Schichten, weil die Mittelschichten sind auch in die Krise gefallen.
Julia Zawasi im Gespräch mit Andrei Junko und Raina Zimmering gibt es auf unserer Webseite www.nuviso.tv schon in voller Länge zu sehen. Ja, und ja, Venezuela, da sollte man sich auch eine Taschenlampe vielleicht mitnehmen. Ne?
Ja, Taschenlampe, Batterien, das ist unser Reisetipp für Venezuela. Da gibt es öfter Stromausfälle. Jetzt ganz aktuell ist wieder einer, ein richtig großer. Ich habe es erst heute Morgen in der Zeitung gelesen, habe es also auch nicht so tief nachrecherchiert. Aber was da in der Zeitung gestanden ist, ist, dass Sprecher der venezolanischen Regierung sagen, dass die Stromausfälle das Ergebnis von einem Angriff mit einer elektromagnetischen Waffe sein sollen. Das finde ich natürlich hochgradig spannend. Die meisten Leute lachen jetzt drüber, haha, guckt ja die Venezolaner an als Verschwörungstheorie. Aber so mit Geheimtechnologien, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftige. Und ich würde das nicht ausschließen, dass es so ist. Ja.
Gut, also der geopolitische Kampf ums Öl, weil darum geht es ja letztlich in Venezuela, findet statt vor unseren Augen. Was glaubst du, was wird da in naher Zukunft passieren? Wird sich Maduro in den nächsten Wahlen wieder durchsetzen können? Oder gibt es da einen Machtwechsel? Wird das auf demokratischem Prozess passieren? Oder werden die Amerikaner intervenieren? Was glaubst du?
Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich habe da jetzt auch nicht die Glaskugel und ich bin jetzt auch kein Venezuela-Experte. Aber was man doch sehen kann, ist, die westliche Welt möchte einen Regime-Change. Und sie haben auch schon die Bereitschaft erklärt, da alle Register zu ziehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und das läuft. Es ist zwar jetzt in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen aus unserer Aufmerksamkeit geraten, aber nach wie vor wird das angestrebt. Wie jetzt aber wirklich die Verhältnisse vor Ort sind, wie stark auch die Regierung Maduro ist und wie legitimiert die auch einen Rückhalt im Volk hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber dafür haben wir eben Leute, die dort vor Ort waren, die bei uns auch ein Forum bekommen, dass man eben deren Analyse da hört. Ja.
Es gibt sehr viele Brennpunkte auf dieser Welt. Wir in unserem deutschen Parlament haben dann hin und wieder doch noch Debatten, wo man sich sagt, zum Glück ist das noch ein Problem. Ja, da wir gerade den Andrei Junko nämlich da hatten, er hat noch ein Gespräch mit Julia geführt, in dem er unter anderem mal kurz die Anekdote zum Besten gibt, wie er es geschafft hat, dass die Schriftführer im Deutschen Bundestag nicht mehr der Krawattenpflicht unterliegen.
Wir haben heute auch hier Casual Friday gewählt. Für uns ist jeden Tag Casual Friday hier auf Nuviso.
Ja, also warum es keine Krawattenpflicht mehr für Schriftführer im Bundestag gibt, das erzählt Andrei Junko, der europapolitische Sprecher der Linkspartei, im Gespräch mit Julia Zawasi.
Und Sie haben ja international für Aufsehen gesorgt, indem Sie den Krawattenzwang beim Schriftführer im Bundestag angezweifelt oder kritisiert haben?
Ja, das war ganz am Anfang. Man wird als Neuling meistens als Schriftführer eingeteilt. Mhm. Dann sitzt man oben neben dem Präsidenten. Das ist aber auch eine ernsthafte Funktion. Man überwacht die Redelisten, die Redezeiten, kümmert sich ein bisschen um den Ablauf. Und auch bei strittigen Sachen, Hammelsprung oder so, dann ist das Votum auch der Schriftführer oben neben dem Präsidenten, der Präsidentin wichtig. Und das habe ich gemacht und dann gab es irgendwie, ich glaube Ende 2010, ein Schreiben, dass wir alle Männer Krawatten anziehen sollen. Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, dass ich das nicht einsehe. Und das ist dann irgendwie, ist ein Journalist da rangekommen, der hat das hochgezogen. Es war dann tatsächlich im Januar, Februar 2011, war das ein Riesenthema. Das ging dann durch die internationalen Agenturen. Heute, ich habe Berichte, Reuters Afrika, Reuters Indien. Ich habe später noch Anfragen von US-amerikanischen Zeitungen gekriegt. Deshalb, es gab Umfragen sogar dazu. Das war schon ziemlich verrückt. Und tatsächlich ist der Krawattenzwang auch dann aufgehoben worden.
Das ist großartig. Was war denn Ihre Motivation, das anzustoßen?
Na, zum einen habe ich das jetzt nicht eingesehen, persönlich. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, aber ich habe das jetzt nicht eingesehen. Und zum Zweiten ging es auch um ein Prinzip dabei, weil wir sind als Abgeordnete auch in der Funktion des Schriftführers Vertreter der Bevölkerung. Hm. Und die Argumentation des Leiters, der Schriftführer, der wollte, dass wir die Krawatten anziehen, die Argumentation war, wir sind Repräsentanten des Hauses. Das sind aber die Saaldiener, aber ich nicht als Abgeordnete. Ja. Und auch in dieser Funktion als Schriftführer ist man halt sozusagen jetzt auch keinem Kleidungszwang unterworfen. Und das war einfach eine Grundsatzauseinandersetzung. Gab es ja immer wieder mal, auch in der Geschichte. Die erste Frau, die mit einer Hosenanzug aufgetreten ist in den 70er Jahren, da gab es genau den gleichen Aufschrei.
Joschka Fischer mit Turnschuhen.
Joschka Fischer mit Turnschuhen. Der erste Redner ohne Krawatte, da gab es auch eine Auseinandersetzung, das war übrigens Gerhard Schröder.
Ach.
Auch irgendwann in den 80er Jahren. Ich habe das dann später alles so recherchiert.
Okay.
Und jetzt ging es halt um die sozusagen in der Rolle im Präsidium. Natürlich läuft man dann jetzt nicht völlig, wie soll ich sagen, mit Badeklamotten oder weiß ich was so darum, das ist ja klar. Aber ich habe das eben nicht eingesehen, dann Krawatten anzuziehen und das gibt es jetzt auch nicht mehr.
Okay, also es ist Ihnen sehr wichtig, dass Sie tatsächlich die Bürger repräsentieren im Bundestag.
Ich möchte so da auch sein, wie ich bin im Leben. Ich möchte mich auch nicht verändern. Natürlich irgendwo verändert man sich immer ein bisschen, aber ich möchte sozusagen auch diesen ganzen Anpassungsprozess, der läuft über ganz viele subtile Mechanismen. Mhm. Das beobachte ich ja auch. Man ist auf einmal wer. Mhm. Die Chauffeure halten einem die Tür auf, wenn man diesen Fahrdienst nutzt und so weiter und so fort. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich möchte das sozusagen, das Parlament soll eigentlich die Bevölkerung widerspiegeln. Das ist der Sinn eines Parlamentes. Steht ja auch über dem Reichstag, dem deutschen Volke.
Ja.
Es ist eigentlich, wenn man so will, die Repräsentanz des Volkes. Mhm. Eigentlich müsste da oben des deutschen Volkes stehen. Mhm. Mhm. Der Schweizer Botschafter hat mir mal gesagt, in der Schweiz würde des Schweizer Volkes stehen.
Aha.
Weil dem deutschen Volke heißt ja von oben gegeben, dem Volke.
Ja, das stimmt.
Des heißt sozusagen vom Volk eingerichtet.
Das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also Sie nehmen Demokratie sehr ernst. Was sind denn für Sie linke Ideale, dass es Sie in die Linkspartei geführt hat?
Na, im Kern, ich habe mich immer als irgendwie linksorientiert verstanden. Im Kern sind es zwei Sachen. Es ist einmal soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen soziale Ungleichheit. Mhm. Die soziale Frage, das ist immer eine kernlinke Frage, auch in der Geschichte immer gewesen. Und das Zweite ist die Frage von Krieg und Frieden. Die war auch für mich immer sehr wichtig. Und die Linke war und ist auch noch die einzige Partei im Bundestag, die keinen Militäreinsätzen zugestimmt hat.
Und auch dieses Gespräch gibt es natürlich demnächst für alle kostenfrei auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Ja, Frank, hast du noch einen Reisetipp?
Also für die Abenteuer unter euch hätte ich noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr im September auch noch Urlaub machen wollt, ein bisschen nach der Saison, dann schließt euch doch dem geplanten Flashmob in Area 51 an. Am 20. September wollen sie dort über 1 Million Menschen zusammenbringen, um dann gemeinsam nachzugucken, ob nicht wirklich Aliens in den Kellern von Area 51 in Nevada gehalten werden.
Das Pentagon hat, glaube ich, auch schon drauf reagiert. Haben die nicht gesagt, Leute, lasst es lieber sein?
Ja, haben sie gesagt, die Initiatoren schreiben auf Facebook auch schon, hallo US-Regierung, es ist ja nur Spaß, alles nur Satire. Aber ja, das sind aber auch oft genau diese Grenzbereiche. Ich meine, mit Satire kannst du das mal ausloten, aber interessant ist die Idee allemal. Was passiert denn eigentlich wirklich, wenn 1 Million Menschen dorthin gehen würden? Power to the people. Und darüber habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht.
Ja, also für die Abenteurer unter euch, wer noch einen Erlebnisurlaub braucht, ja, Area 51 am 20. September, da dürfte einiges los sein. Ja, ansonsten haben wir diese Woche noch einen interessanten Barcode gedreht, nämlich haben wir mal wieder über das Klima geredet. Da gibt es ja noch viel dazu zu sagen. Und wir hatten uns interessante Gesprächsgäste eingeladen, nämlich einmal den Tim Koch, Autor des Buches Das Supermolekül. Er plädiert dafür, in Zukunft einfach viel mehr auf Wasserstoff zu setzen. Und Illustrator Jakob Winkler, er ja, illustriert Kinderbücher und sein neues Projekt heißt Eine Welt ohne Erdöl. Wir schauen mal rein in den Barcode.
Es gab das Projekt Cryoplane von Airbus unter Beteiligung von 14 Mitgliedstaaten der EU, ein Millionenforschungsprojekt. Und da ging es darum, Düsenpassagiermaschinen mit Wasserstoff fliegen zu lassen. Das funktioniert. Also so eine Flugzeugdüse hat tatsächlich lieber Wasserstoff als Kerosin, weil das absolut sauber verbrennt. Hat keine Rückstände. So, und die sahen dann aus wie so ein Wal, diese, weiß ich, ob es überhaupt Prototypen gab oder diese Modelle auf jeden Fall, weil der Wasserstoff ist zwar leichter, also der hat, ein Kilo Wasserstoff, muss man wissen, hat ungefähr 3,5 mal so viel Energie wie ein Kilo Benzin. Das Problem ist das Volumen. Und dann wird der dann für diese Flugzeugtechnik tiefgefroren auf minus 253 Grad. Deswegen der Name Kryo, das heißt irgendwie tiefgefroren. Und hatte dann so große Tanks obendrauf. Das sah aus wie ein Wal, dieses Flugzeug. Aber es funktioniert. Und man hat entweder einen Abstrich 30% an der Reichweite oder 30% an den Passagieren. Mhm. Und dann kann man, wenn man grünen Wasserstoff nimmt, der aus regenerativen Energien gewonnen wird, per Elektrolyse, fliegen, wo man will. Und dem Klima ist es völlig egal. Also man tut da oben in der Atmosphäre Wasser rausblasen. Das passiert aber jetzt auch, weil Kerosin ist ein Kohlenwasserstoff, also da wird auch, entsteht viel Wasser. Also vielleicht müsste man was niedriger fliegen oder so.
Ja, Wasserdampf ist ja auch ein Treibhausgas schlussendlich.
Ja gut, aber vielleicht braucht man ja nicht immer in 10.000 Meter Höhe fliegen, fliegt man ein bisschen niedriger, weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte. Jedenfalls, die Technik ist zwar im Jahr 2000 in der Schublade gelandet mit dem Hinweis, damit sich das klimatechnisch lohnt, brauchen wir grünen Wasserstoff und der ist in absehbarer Zukunft nicht in Sicht. Und das ist jetzt bald 20 Jahre her und es wurde von der Politik, die das ja damals schon wussten, sozusagen nichts unternommen, dass wir grünen Wasserstoff in ausreichender Form produzieren für den immer weiter wachsenden Flugverkehr. Jetzt will man das teurer machen. Was soll das denn? Also dadurch wird es nicht weniger werden. Es wird nur teurer.
Glaube ich auch nicht. Ja.
Also viele, die jetzt das Wort grün hören, denken vermutlich immer so, okay, Windkraft, und haben dann ganz schlimme Bilder im Kopf, was mit Windkraft auch verbunden ist, geschredderte Vögel beispielsweise, ja, oder auch Insekten.
Oder Landschaften.
Wie kann man denn Windkraft oder auch andere regenerative Energiequellen wirklich grün machen, dass sie wirklich umweltverträglich sind? Geht das überhaupt?
Ich glaube, so eines der Punkte ist wahrscheinlich, das ist ja schon gefallen, Dezentralisierung. Also wirklich, wenn wir von einem großen Konzern abhängig sind, der irgendwo auch in riesengroßen Windparks den Strom herstellt, dann ist es dort wahrscheinlich, wo das aufgestellt wird, beeinträchtigt es die Insekten, beeinträchtigt es Vögel oder so irgendwas. Und ich glaube, eines der magischen Lösungen ist dann auch wirklich Dezentralisierung, oder? Dass ich wirklich auf meinem Hausdach meinen eigenen Strom produziere oder sei es wirklich meinen Treibstoff sogar nachher wirklich im Keller dafür produziere. Und natürlich haben die großen Unternehmen oder diesen angeblichen Schattenmänner, die es ja da irgendwo gibt, die haben natürlich da was dagegen. Und deswegen wird es nicht großartig gefördert, dass das leistbar ist, dass ich zu Hause, mein Haus, mich eigentlich autark machen kann. Und da würde ich sagen, ich glaube, das ist eines der Punkte, wo ich sage, grüne Energie, wenn es auch kleiner dimensioniert, funktioniert.
Ja.
Also wenn ein kleines Dorf einfach mit einem Bachlauf ein Laufkraftwerk hat, und zwar mit Fischtreppe, dass das einfach so dimensioniert ist, dass die autark arbeiten können. Dann, ich glaube, das wäre vielleicht ein ökologisch sinnvoller Ansatz, um mal nicht das Wort grün zu verwenden.
Ja, wichtige Umweltdebatten werden von der hysterisch geführten Klimadebatte lauthals übertönt. Den Barcode dazu mit Tim Koch und Jakob Winkler gibt es auf nuvisoplus.de für alle unsere Unterstützer und demnächst natürlich auch in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal.
Ja, sehr gut. Wichtige Debatte meiner Ansicht nach, weil man muss wirklich die Dinge differenzieren. Wenn du dich kritisch äußerst gegenüber der Klimapolitik, dann heißt es ja nicht, dass du jemand bist, dem die Umwelt irgendwie egal ist. Das ist so ähnlich wie bei der Europapolitik. Wenn du kritisch gegenüber den Strukturen von der EU bist, heißt es ja nicht, dass du antieuropäisch eingestellt bist, weil Europa ist etwas anderes als die EU, ist etwas viel Größeres. Und da muss man wirklich differenzieren und vorsichtig sein, wenn es mal in einen Topf geworfen wird.
Ja, damit kennen wir uns ja ganz gut aus, mit dem in einen Topf geworfen zu werden. Was ja auch in den letzten Wochen ein bisschen herauskam, dass die Leute an Nuviso sehr wertschätzen, dass wir eben ja nicht nur in eine Richtung schauen, sowohl was die Themen als auch was Ideologien betrifft. Von daher werden wir weiterhin für aus unserer Sicht heraus differenziertes Programm sorgen. Und werden auch jetzt gleich die nächsten Sendungen aufzeichnen.
Aber einen kleinen Reisetipp habe ich vielleicht doch noch für euch. Frei nach Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis. Immer dran denken, nehmt euer Handtuch mit. Egal, wohin ihr fahrt.
Genau, das ist der Reisetipp für den Sommer. Handtuch mitnehmen. Und ja, gerade wo du sagst, per Anhalter durch die Galaxis bei Nuviso ist natürlich nicht die Antwort auf alles. Die Zahl 42. Wir blicken etwas differenzierter hinter die Kulissen und sagen danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.
Tschüss.